Ja, liebe Leute, hier bin ich wieder, euer Simon Podcaster im Podcaststudio, wie es in Notre Dame heißt, hier an meinem Platz in der Welt, wo ich nicht schweige, wo ich mein eigenes Medium bin, mir selber alles vermittle, was man wissen muss, was es zu wissen gibt über die Welt da draußen und wo ich mich auch abschirme gegen den toxischen Regen der sonstigen Medienbruchstücke, der toxisch atomar verseuchte Regen, der da herabrieselt auf uns alle aus dieser halbfaschistischen Jauchegrube. Auch sehr wichtig, Marlon Krohn hier korrekt zu zitieren, wie ich es nicht immer tat, aber es geht eben darum, dass diese Jauchegrube der Medienlandschaft in unserer heutigen liberalen BRD nicht nur eine Jauchegrube ist, sondern vor allem eine halbfaschistische Jauchegrube. Eine Sache, die sich nicht recht entscheiden kann. Soll sie jetzt schon vollends ins Faschistische kippen oder noch nicht? Und ja, das ist immer wieder, aber diese Fragen sind ja eigentlich langweilig. Wie Peter Hacks sagte, ist doch langweilig, über den Imperialismus oder den Faschismus zu sprechen. Diese Fragen sind erledigt. Jetzt muss es also um den Sozialismus gehen. Das ist noch nicht erledigt, der hat noch eine Zukunft. Und jetzt also umso mehr, wo wir das Ganze von Grund auf neu aufbauen müssen und es außer in einigen fernen Weltecken wie China oder Kuba keine kommunistischen Parteien mehr an der Macht gibt. Da müssen wir uns also zurückputschen an die Macht und rücksichtslos und mit Gewalt vorgehen, wie es letztes Mal hieß. Zwar nicht direkt jetzt in einer Situation, die nicht revolutionär ist, aber vielleicht die Vorbedingungen dafür mal schaffen. Ja, das hier ist Folge 88 und ich begrüße euch. Bin ich jetzt schon damit, wenn ich das schon sage, die Vorbedingungen schaffen. Ich mache ja keinen Hehl daraus, dass ich ganz klar sage, ich will die Welt brennen sehen. Es ist besser, die Welt brennt, als dass alles so weiterläuft wie jetzt. Und ja, liebe Grüße auch an meine Mutter, die mal wieder zugehört hat und meinte, wie ich das meinte, als ich sagte, ich sei innerlich schon gebrochen. Aber da sage ich, das ist ja kein persönliches Problem, sondern unser aller Problem als Proletarier, als Lohnsklaven, die da gehalten werden von der kapitalistischen Klasse, der Ausbeuter und wo uns alles an Arbeitskraft, Arbeitswert ausgepresst wird. Da fühlt man sich so zerquetscht, zerdrückt und so ist es logisch, dass da der Hass aufkommt, der nicht raus kann, weil ich mich ja nicht traue, meinem Chef oder dem Kunden zu sagen, wie sehr er mich ankotzt durch seine dummen Vorgaben und Pläne und einfach mir den schönen Tag wieder mal versaut. Und ja, weil ich mich das nicht traue, muss ich es halt hier im Podcast rauslassen. Aber ist doch ganz gut. Damit mache ich mir Luft und mache vielleicht auch euch Luft. Diese Kapitalisten werden wir aufknöpfen. Ja, einzelne sicherlich auch mit Gewalt töten müssen. In solchen revolutionären Umwälzungen ist es immer wieder die Sache, dass die Gegenrevolution zur Gewalt schreitet und wir uns daher gezwungen sehen, zur Synthese zu kommen, die auch etwas Gewalt anwenden muss. Und ja, jetzt wollte ich aber nur was zu diesem Punkt sagen. Wie kommen wir dahin, dass wir endlich in eine revolutionäre Situation kommen? Da müssen wir die Krisenherde sich noch weiter zuspitzen lassen. Ja, leider ist es so. Aber wir als Kommunisten können da ruhig rangehen und sagen, die Krisen des Kapitalismus sind nicht unsere Krisen. Eine Weltwirtschaftskrise wäre jetzt was Gutes. Oder wie Marx meinte, in einer Situation wie im 30-jährigen Krieg in Deutschland, da wäre es viel leichter gewesen, auch eine proletarische Situation hinzubekommen. zu bekommen, wenn die historischen Umstände schon so sind in einer Zeit des Aufbruchs und der Umwälzung. Dann gibt es auch für die richtige Revolution, für unser Programm, einen Timeslot, einen Abschnitt, in dem wir agieren können. Aber ich wollte hier nur darauf kommen, nochmal diese eine Person aufgreifen, ansprechen. Donald Trump nämlich, den ich ja immer wieder bewundernd, fast schon verklärend hier dargestellt habe. Aber natürlich muss ich mich da auch distanzieren, auch sagen, dass ich ja nicht von ihm erwarte, dass er eine sinnvolle Politik macht, aber nicht, weil er zu blöde ist, bin ich da hoffnungslos, sondern weil das System gar nicht funktionieren kann, darauf ausgelegt ist, die Massen immer weiter zu knechten, zu unterdrücken, und dann ist auch egal, wer da an der Spitze steht, ist sogar noch besser, wenn da so jemand steht, der die Aufmerksamkeit auf sich regt und den Zorn aller Menschen oder der Hälfte der Bevölkerung auf sich regt, auf sich erzieht und es dann so erscheinen lässt, als sei nur das jetzt das Falsche an dieser Gesellschaft, an diesem Staat, dass da oben halt einer steht, der irgendwie so dumm ist und so mit Lügen um sich wirft und von manchen Leuten einfach trotzdem gewählt wird, weil die nicht bei klarem Verstande sind. Ja, das ist ganz gut, dann muss man sich keine Gedanken machen über diese Klassenfragen. Die Frage, wo ist die Klasse der Bourgeoisie und wo hat sie ihre dreckigen Finger wieder im Spiel, dass alles so weiterläuft, wie es eben läuft und sie uns weiterhin knechtet und verächtlich macht und so ausbeutet. Wie mich eben auch, wo ich morgen schon wieder antreten muss zur Arbeit, denn heute ist Sonntag. Aber ja, und da sage ich nur, Trump ist ganz gut, ihn zu wählen, zumindest wenn es diese Alternative nur gibt, Biden oder Clinton, um die Krise weiter voranschreiten zu lassen, um das System weiter bröckeln zu lassen. Und ganz klar meine Position, dass Trump kein Faschist ist, dass er natürlich trotzdem offen rechtsradikale Position vertritt, dass er ja auf einer rassistischen, xenophobischen, fremdenfeindlichen Klaviatur spielt, was für mich aber nicht so klar ist, dass er als Rassist zu bezeichnen ist, beziehungsweise ja, ich da einzelne Aussagen gern hören würde, indem man ihm das nachweisen kann. Und diese Aussage mit "Good people on both sides" ist eben extrem zweifelhaft. Ja, ob das dazu dienen kann, ihn als Rassist zu entlarven, ist auch nicht meine Sache. Ich sage nur, ja, es ist ganz normal für die US-amerikanische Politik, mit diesem Rassismus zu operieren, zu agieren, und überhaupt ist das Imperium ja so ausgerichtet, dass es eben diese Spaltung gibt in die eine Klasse daheim im Homeland und die andere Klasse, die beherrscht wird, wie in Afghanistan etwa über 20 Jahre, da ein Krieg mit deutscher Unterstützung geführt wird und einem Aufwachen-Podcast in diesem lahmen, sowas von, ja, verseuchten, von dieser Jauchegrube völlig überschwemmten Klärgrube des Aufwachen-Podcasts wurde dann gesagt, ja, wir wissen auch nicht, was wir machen sollen in Afghanistan. Also wir haben nie gesagt, dass die Bundeswehr sich sofort zurückziehen sollte. Das war dann irgendwie so das Diktum von Stefan. Ja, Thilo hatte da ja immer wieder berichtet oder war ja auch selber vor Ort in Afghanistan. Aber als es dann darum ging, ja, was wäre jetzt eigentlich zu tun, was wäre jetzt eigentlich unsere Forderung? Nee, sofortiger Rückzug? Nee, das haben wir nie gesagt. Also im Zweifelsfall werden diese Reformisten, diese Weichlinken, die sich gern für links halten, um sich einen humanistischen Anstrich zu geben, um dieses soziale Kapital abzugreifen, das da in der Medienwelt eben zu erhaschen ist. Ja, die geben sich den Anstrich, aber im Zweifel werden sie immer wieder die Gewalt des Imperiums rechtfertigen und sagen, es ist aber besser, dass wir als Bundeswehr und als NATO noch weiter in Afghanistan bleiben, obwohl zu diesem Zeitpunkt, also vor 5 Jahren etwa, auch schon absehbar war, der Krieg ist verloren, wie Michael Lüders sagte, die Taliban haben gewonnen, die werden das Land sich wieder nehmen, sobald eben die NATO-Truppen dann vollends abziehen. Sie warten jetzt halt nur darauf, weil wozu sollen sie da kämpfen, wenn sie sich das Land dann einfach in absehbarer Zeit so übernehmen können. Und so ist es ja dann geschehen, letztes Jahr 2021 unter Biden. Also da ist ganz klar für mich zu sagen, ja, dann sollen die Taliban da halt regieren. Das ist nicht schön, Das sind Islamisten, das sind Leute mit extrem rückständigen Vorstellungen über die Rolle der Frau, über ja, extreme Gewalt wenden sie an. Aber es ist besser immer noch als die brutale Gewalt des US-Imperiums. Das hat uns die Geschichte gelehrt, dass es, ja, was das für Gewalt Orgien entfesselte, wie in Vietnam etc., ist immer noch besser. Und dann muss die Forderung sein, wir ziehen ab. Es hat nichts gebracht, dieser Krieg, aber allein hier zu bleiben, um uns das noch nicht einzugestehen müssen, ist ein bisschen dumm. Und man sollte dann einfach im Rückblick nochmal einen Blick darauf werfen, was war das hier für eine Mission, die wir geschlagen haben. Und das unterbleibt laut Michael Lüders, dem Nahost-Experten. Sagte, ja, immer wieder gibt es da halt diese Operationen und diese militärischen Interventionen, aber am Ende stellt man sich von NATO-Seite, von westlicher Seite nicht mal die Frage, was hat das Ganze gebracht, wurden unsere strategischen Ziele erreicht. Und natürlich werden die strategischen Ziele immer erreicht. Also es geht im Grunde darum, die Rüstungsindustrie zu befriedigen, die ganze Kriegsmaschinerie am Laufen zu halten, einen Übungsplatz für die US-Truppen zu haben, wo die mal so richtig ihren Frust auslassen können und die Menschen da wie Untermenschen behandeln können und ja, einfach Zivilisten erschießen können. Darum geht's. Also den Leuten diese Lust zu verschaffen, aber vor allem auch die Konzerne weiterhin denen ihre Profite zu garantieren. Und nun aber, ja, sage ich, das besser, also auf Trump zu setzen, der dieses Imperium weiter in die Krise führen wird, von dem jetzt, ja, deshalb keine, in dem Sinne keine Verbesserung des Status quo zu erwarten ist, außer eben in dieser Frage der Medien. Da sagte ich ja, da verbessert er unser aller Leben, indem wir jetzt einfach ihm zuhören können. Das ist auch sicherlich oft gelogen, aber nicht so schamlos, nicht so verquer und durchtrieben, hinterlistig gelogen, wie in den größeren Massenmedien. Da ist Trump sein eigenes Medium und das unterstütze ich, das ist ja auch meine Position hier. Daher kommt also einfach diese Bewunderung für ihn, die ich ja auch nochmal ganz klar ausdrücken und unterstreichen will. Ja, auch mein Sprecherdasein verdanke ich vielleicht diesem Vorbild, dass da einfach einer kommt und sagt, nee, ich habe die Schnauze voll von euch Medienheinis, von euch Fake News. Vertreibern hier. Also, das ist ein einziges, eine Jauchegrube und ich stelle mich hier einfach hin und rede zu meiner Base. Hier zu meiner Hörerschaft und an die restliche Medienwelt sage ich einfach nur, dass ich euch gern abschaffen, enteignen oder ja, abschaffen und enteignen würde und durch sozialistisch kontrollierte Medien ersetzen. Ja, vielleicht einfach das alles auch in eine Genossenschaft überführen, in Volkseigentum oder in das Eigentum derjenigen Arbeiter, die dort arbeiten, also der Redakteure und sonstigen Arbeiter, und dann sollen die einfach den Kurs festlegen, nicht mehr abhängig von Werbeanzeigen, finanziert durch Umlagen. Staatsfinanziert, vielleicht, dann brauchen wir eine gewisse Qualitätskontrolle, aber allein dadurch, dass sich diese Leute nicht mehr an den Interessen der Werbekunden und der imperialistischen Regierung und Parlamentsmitglieder orientieren müssen und der kapitalistischen Lobbyverbände, also allein dadurch würde das Niveau deutlich steigen und wir würden hier also eine Verbesserung sehen in dieser Frage der Medien. Aber ja, was ich hier kurz zu Trump vorlesen wollte, war was ich da übersprungen hatte irgendwann mal, als ich was über ihn vorlas. Und dann dachte ich einfach danach, ja, warum habe ich das übersprungen? Aber das kann ich jetzt vorlesen, das passt zur Frage der Ukraine-Krise, des Ukraine-Kriegs jetzt. Wenn er wirklich so doof und impulsgetrieben wäre, Hätte er da nicht schon längst eine Dummheit begangen, die ihn vollkommen erledigt hätte? Wer glaubt, seine Drohungen gegenüber dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, die zum Impeachment führten, seien irgendwie ungewöhnlich und gingen über das normale Maß an Amtsmissbrauch hinaus, das amerikanischen Präsidenten zugestanden wird, der ist wohl nicht mehr zu retten und hoffnungslos verblendet durch seinen irrationalen Hass gegen die Person Trumps. Machtausübung bedeutet zu einem gewissen Grad immer auch Machtmissbrauch. In diesem Fall wollte Trump die Ukraine dazu bringen, Ermittlungen wegen Korruption gegen Joe Biden oder seinen Sohn zu führen, wodurch er seinem potenziellen Herausforderer in der anstehenden 2020er Wahl ein Bein stellen wollte. Warum aber sollte es überhaupt illegitim sein, dass der US-Präsident darauf beharrt, dass Gesetzesverstöße von US-Amerikanern auch im Ausland verfolgt und geahndet werden? Sollte das nicht vielmehr die Normalität sein? Natürlich verband Trump damit das Kalkül, seine Chancen zur Wiederwahl zu erhöhen. Aber das ist nun wirklich ein Machtmissbrauch der läppischsten Sorte. Abraham Lincoln ließ etwa mitten im Krieg die Soldaten zurückholen von der Front, damit sie wählen konnten, und er hoffte sich so seinen Wahlsieg zu sichern. Hat er damit auch die Interessen der USA verraten? Oder ist es nicht eher der Normalfall, dass ein Politiker zuerst an seine Wiederwahl denkt und dann erst an das Wohl des Landes? Es gab also dieses Telefongespräch, was ja laut dieser liberalen, hysterischen Herde dann schon Grund genug ist, zu sagen, ja, dass der Vorwurf ist hier erfüllt, der Anklagepunkt des Machtmissbrauchs, des, ja, was weiß ich, Abuse of Power. Also sagen diese Leute dann, ja, wenn man das liest, ist doch klar, Trump hat hier seine Macht missbraucht. Aber ich sage, nee. Wenn man Hunter Thompson zum Beispiel liest, den Journalist aus den 70er, 80er, 90er Jahren, ist klar, was die amerikanische Politik für ein Sumpf an Verbrechen und Abschaum ist. Und jemand wie Nixon ist dann zu Fall gekommen durch Watergate. Aber ja, warum sich die Öffentlichkeit gerade darüber jetzt empört und über seine anderen Taten nicht, ist dann ein Rätsel, ist dann, ja. Also der Puls der Zivilisation ist dünn und mit Nixon war da jemand, der schon deutlich näher, den man mit deutlich mehr Fug und Recht als Faschisten bezeichnen dürfte, genauso George W. Bush, deutlich mehr Fug und Recht können die als Faschisten bezeichnet werden. George Bush hatte auch einen lustigen Versprecher, habe ich jetzt gehört, indem er seinen eigenen Angriffskrieg auf den Irak verurteilt hat. Und eigentlich wollte er aber Putins Krieg gegen die Ukraine verurteilen. Nun gut. Also ja, das ist halt die amerikanische Politik und jetzt muss man sich genau anschauen, okay, Trump spielt ja nicht ganz sauber, er sagt dem ukrainischen Präsidenten, ja, dein Generalstaatsanwalt sollte mal diese Ermittlungen aufnehmen gegen Joe Biden oder ich kenne mich da auch gar nicht genauso so gut aus, interessiert mich auch nicht, weil es ist egal, die Fakten, ja, sind doch egal, diese liberale Herde wird sich da immer weiter reinsteigern. Es ist jetzt so, dass wir fast 2 Jahre nach der Abwahl von Trump sind, aber diese Hysterie wird so weitergehen. Natürlich ist Trump noch nicht ganz weg vom Fenster, ist die Frage, ob er kandidiert. Aber generell, diese Herde hat sich da so in ihre Wahnwelt reingesteigert. Das ist, ja, was bringt es da noch, irgendwelche Zusammenhänge genau nachzuverfolgen? Was hat Trump gesagt? Was dies, was jenes? Ist es für eine Mehrheit oder für etwa die Hälfte jetzt einfach die richtige Position zusammen? Zu sagen, Trump ist ganz schrecklich schlimm und überhaupt eines der größten Übel auf der Welt, wenn wir den nur beseitigen könnten. Das ist so, was uns hindert am Fortschritt, dass wir hier als Menschheit weiter zum Fortschritt kommen. Diese lügnerischen, populistischen Kandidaten und Präsidenten. Also, ja, dann ist es, sage ich in diesem Text, ja, aber ist eigentlich ja nur richtig, wenn der US-Präsident da sagt, okay, einer meiner Staatsbürger könnte da eine Straftat begangen haben in der Ukraine, was mit Korruption, klar, in irgendwelchen Ölfirmen da diese Schmiergelder kassiert oder Bidens Sohn hat ja diesen exorbitant dotierten Aufsichtsratposten dort. Ja, aber ja, klar hat Trump dann im Hinterkopf, ja, wenn das jetzt beiden schadet, wenn diese Ermittlungen laufen und das rauskommt, dann schadet das auf jeden Fall seiner Kampagne, der Kampagne von beiden, so bis hin dazu, dass er gar nicht antreten wird als Kandidat. Aber aus meiner Sicht ist das ja einfach nur im Grunde recht sauber gespielt. Dreckig gespielt wäre es, wenn Trump hier einfach fordern würde, er soll irgendwelche Beweise konstruieren oder irgendwelche Geschichten erfinden, damit mit seinen Konkurrenten zu Fall zu bringen. Aber das sind ja reale Geschichten, die, wo jetzt vor einigen Wochen die Geschichte rauskam, die Daten von Hunter Bidens Laptop wurden bestätigt, wurden jetzt verifiziert, während es vor 2 Jahren im Wahlkampf die ganze Zeit hieß, wir, also die von Seiten dieser imperialistischen Medien, den Fernsehkanälen, hieß es immer, wir können diese Daten nicht verifizieren, wir können nicht sagen, dass das wirklich Hunter Bidens Laptop ist. Was hier die ganze Zeit behauptet wird von Giuliani oder von der Trump-Seite, was in manchen Medien dann schon abgedruckt wurde. Aber wir wollen das nicht drucken oder senden, wir wissen nicht. Ja, und das ist einfach so durchschaubar, ja, so ein schmutziges Spiel, wie er eindeutig die Medien als gesamter Block, also schon parteiergreifend gegen Trump. Und ja, das ist so ein kindisches Spiel, was Trumps Anhänger dann nur noch mehr aufstachelt. Solche, wenn sie diese Verzerrung sehen, dann, ja, natürlich wird es sie dann noch mehr zu Trump hintreiben. Wie gesagt, er ist einfach nicht so hinterfotzig in seinen Lügen. Er sagt es offen raus. Er ist einfach so wie jeder, der schon mal einfach diese Lust gespürt hat. Hat zu reden, einfach Blödsinn zu reden, einfach ein großes Publikum zu beeindrucken. Und ja, diese großen Medien sind aber leider so, dass sie dieses große Publikum letztlich verachten, es einfach für eine Masse nehmen, die sie zu bespielen haben und wo das Richtige rauskommen soll. Die richtige Meinung muss eingepflanzt werden. Am Status quo gibt es nichts zu kritisieren. Und Trump, das wäre schon zu viel Kritik am Status quo mit dem NATO-Imperium. Das geht schon mal nicht, dass da einer in Frage stellt, was wir hier als Imperium weltweit für Kriege führen. Und jemand wie Trump dann sagt, wir sollten das Geld lieber mal für uns daheim ausgeben, hier für die Arbeitslosen einsetzen. Ja. Das geht natürlich nicht und deshalb ist jetzt ja Biden wieder an der Macht und hat da seine 33 Milliarden an Waffenlieferungen für die Ukraine jetzt zugesagt. Ja, ich weiß nicht, ob es mit Trump besser wäre jetzt auf den Ukraine-Krieg bezogen oder sogar schlimmer. Ich weiß nicht. Ich führe hier nur meine Position aus, in der ich Trump verteidige und ganz klar das sage. Aber an einem anderen Punkt muss ich ihn natürlich nochmal kritisieren. Natürlich seine rassistische Bezugnahme auf China immer wieder als der große Gegner, dass China die USA übers Ohr hauen will. Natürlich, ja, das sind diese rassistischen Untertöne, ganz klar, die zu verurteilen sind. Und das ist interessant, was ich da gelesen hatte letztens, dass nämlich die Spannung zwischen China und Taiwan vor 2016 auf einem Tiefpunkt waren und es viele gemeinsame Gipfel gab, der ja, ein Staatsoberhäupter, viele wirtschaftliche Initiativen zur Zusammenarbeit und ist dann mit Trump, aber nicht nur wegen Trump, sondern vor allem auch wegen der in Taiwan regierenden DDP, die eben extrem auf Konfrontationskurs ist und die nicht weniger die Amis zu einer Handpuppe macht. Also die Amis sind anscheinend genauso eine Handpuppe der Taiwanesen wie andersrum, weil die Amis von Taiwan-Seite immer weiter in diesen Konflikt reingezogen werden. Und ja, es ist ein Konflikt, wo ich mich nicht so genau auskenne. Es steht aber jedenfalls die Wiedervereinigung weiter als Ziel im Raum, wobei die Frage ist, wie ernst man das nimmt von taiwanesischer Seite oder ob man da nicht eher auf die Unabhängigkeit schon hindrängt, ohne das offen sagen zu können und im Hinterkopf halt so hat, die USA werden für uns kämpfen. Aber ist ja egal, also da ist Trump ganz klar zu kritisieren und vor allem auch Stephans Aussage sehr richtig gewesen, damals von 2016 bei Trumps erster Wahl, dass er meinte, ja, für die Welt insgesamt gesehen wird er sich sogar wünschen, dass Clinton Präsidentin wird, weil es viele Ecken gibt, wo es vielleicht doch nochmal wichtig ist, dass die USA irgendwie da sind. Das, ja, ist da ein Baustein in einem fragilen Gebilde und wenn der rausgezogen wird, dann könnte da irgendwie das ganze Kartenhaus zusammenfallen. So ist es schon irgendwie, denke ich mir, dass Clinton in anderen außenpolitischen Themen eher eine Falkin gewesen wäre, eher eine sehr aggressive Politik verfolgt hätte. Aber gerade wenn wir uns das mit China anschauen, ist vielleicht da besser gewesen wäre. Aber ich weiß nicht, auch das ist ja Spekulation. Nur, da muss ich Stefan auch noch mal ganz hart kritisieren, nämlich was er jetzt vor ein paar Wochen erst sagte, den letzten Podcast, wo es dann wirklich zu viel wurde, wo ich nicht mehr zuhören konnte. Das, ja, ist ja auch schade, aber ist jetzt halt so, was es um Taiwan ging, nämlich jetzt Bezug zum Ukraine-Krieg, gab Stefan dazu Protokoll, ja, es ist jetzt aber auch ganz gut, wie wir jetzt hier die Russen in die Enge drängen durch unsere wirtschaftlichen Sanktionen. Eigentlich ganz gut, weltweit gesehen. In China zum Beispiel, da wird man sich jetzt auch noch mal anders Gedanken machen und einige Pläne über den Haufen werfen. Also scheint er hier anzudeuten, zu implizieren, Stefan, dass nämlich China Pläne hätte, Taiwan so zu überfallen und es mit Gewalt die Wiedervereinigung zu erzwingen. Aber das können sie dann scheinbar nicht, weil jetzt hat unser nordamerikanisch-europäisches Imperium ja gezeigt, wie mächtig es zurückschlagen kann. Und das wird sich China zweimal überlegen. Ja, auf der einen Seite natürlich lächerlich. Ja, wie wir sehen, schadet der Wirtschaftskrieg vor allem Europa und in erster Linie nicht den USA oder Russland. Also Europa ist dabei, sich selbst ins Knie zu schießen und das als ein Akt der Solidarität und Menschlichkeit mit einem kriegsgebeutelten Land zu feiern, während man weiterhin dort Waffen hinliefert, die Menschen sterben lässt und sagt, jawohl, Selenskyj, es ist richtig, deine jungen Männer in den Tod zu schicken. Das muss jetzt noch weitergehen und nicht nur dieses Jahr. Das wollen wir noch hinauszögern, nämlich bis nächstes und übernächstes Jahr. Das ist die deutsche Position, die sagt, ja, natürlich schicken wir da schwere Waffen hin, auch wenn wir um die faktische Überlegenheit der russischen Armee wissen. Ja, wir können es halt noch ein bisschen verzögern. Es ist irgendwie wichtig, dass wir hier Russland einen Schaden zufügen, so wie Hitler auch dachte bei Stalingrad, eher lieber verheizt er da noch seine deutschen Truppen, als dass er sie wieder frei bekommt, einfach den Russen noch ein bisschen Schaden zufügen, die noch ein bisschen aufhalten und die Deutschen sollen da einfach kämpfen bis zur letzten Patrone. So ist es jetzt auch in der Ukraine, nur dass eben nicht mehr die Deutschen selber kämpfen, sondern das schön externalisieren. Jetzt ja, müssen halt die ukrainischen jungen Leute da kämpfen, an die Front und sterben. Und das ist unsere deutsche Solidarität. Das ist der Grund, warum Stefan dann stolz ist auf seine Regierung und sagt, ja, ich finde es gut, dass jetzt Annalena Baerbock da ist, statt Heiko Maas. Das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit und Habeck jetzt statt Altmaier. Das findet er irgendwie als einen Fortschritt und das ist einfach, dass ich einfach nur fuck you. Leute, die solche Reden schwingen oder solche Podcasts machen, die sind die Gefährder unserer aller Sicherheit. Aber ja, das, naja. Aber auf einen Punkt wollte ich noch kurz eingehen. Also ist. Ja, aber da hatte ich ja schon alles gesagt. Mit Taiwan, also sagt Stefan. Ja, auch hier muss ich sagen, dass ich mich nicht so gut auskenne. Ich spreche einfach über alle Themen im Podcast und kann mich aber auch nirgends so richtig einarbeiten. Aber das ist ja die Funktion der Medien, einfach die Leute so zuzumüllen und ich versuche ja einfach nur mein eigenes Medium zu sein, einfach nur ein bisschen besser als die anderen. Aber zu Taiwan, da also so drauf zu blicken wie Stefan, Ja, ich sag's ganz offen, das Grundproblem dieser westlichen Sichtweise ist der Chauvinismus, der Sozialchauvinismus, wie es bei Lenin und Stalin heißt, dass wir also einfach das Gefühl haben, so überlegen zu sein, dass wir heute angekommen sind in einem Zivilisationsstand, unsere heutige Staatsordnung in Mittel- und Westeuropa wird so essentialisiert und gesagt, das ist die Friedensordnung. Jeder, der das anders sieht, der ist ganz anders als wir, so wie die Chinesen, die hier auf eine Wiedervereinigung mit Taiwan drängen und das nicht dürfen. Das ist halt immer dieses Zweigleisige, diese Doppelmoral. Ja, wir Deutschen, wir dürfen das. Die BRD darf sich die sozialistischen Gebiete im Osten rausgrapschen. Nur die Sozialisten in China, die dürfen sich nicht die imperialistischen Gebiete in ihrem Osten rausnehmen, also Taiwan. Dass da einfach so aufgerüstet wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von den USA, einfach nur, um auch wieder China Schaden zuzufügen, einfach ja, nicht aus Interesse am Wohlergehen der Bevölkerung da, sondern einfach, um China da einen Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Aber gut, damit habe ich genug gesagt. Und dann, ja, das war's also zu Trump. Auch wenn ich ihn irgendwie bewundere, sein Auftreten, natürlich muss man auch die schlechten Seiten an ihm klar wahrnehmen und klar zum Ausdruck bringen. Nur im Ganzen gesehen, sage ich, ist er unter den gegebenen Alternativen noch ein relativ guter Politiker und ja, einfach ein guter Showman und einfach gut, die Welt immer weiter auf diesen Abgrund zusteuern zu lassen. Denn natürlich gibt es in den USA diesen Deep State, wahrscheinlich einen so deepen State wie in keinem anderen Land. Aber ja, und die werden damit nicht so happy sein. Aber können ihn auch nicht direkt umbringen, weil das hat man ja schon mal gemacht mit John F. Kennedy. Also das kann man ja nicht, man kann ja nicht den Stunt zum zweiten Mal pullen. Irgendwo hat die Manipulationskraft dieser großen Medien dann auch Grenzen. Und ja, das wird dann vielleicht doch nicht mehr ganz so harmonisch durchgehen und einfach geschluckt werden von einer breiten Öffentlichkeit, dass das ein verwirrter Einzeltäter gewesen sein soll. Also ja, das ist eine schwierige Situation für den Deep State und ja, ganz klar wird, falls Trump wiedergewählt werden sollte, wird es auch Gewalt, ja, zu Gewalt führen, denke ich, innerhalb der USA. Auf jeden Fall mit gewissen Straßenprotesten und so weiter, aber aus meiner Sicht ist es eben richtig, dass wir da den Schritt tun, hinzukommen zu einer mindestens etwas revolutionäreren Situation als heute. Das hat sich gezeigt 1917 in dieser Zeit der Umwälzung des Endes des Ersten Weltkriegs. Also da war in Russland die Revolution möglich und so müssen wir da auch rangehen. Wenn es da was gibt, was uns weiter auf den Abgrund, auf die Krise zusteuern lässt im jetzigen Moment, dann ist das der richtige Weg. Dann sollten wir dahin steuern. Weil jetzt direkt können wir nicht die Revolution durchführen. Jetzt ist den meisten Menschen nicht begreiflich, was für eine Barbarei, was für eine Unzivilisation der heutige Status quo, der heutige Stand der Dinge wirklich ist. Denn für uns persönlich hier in Mitteleuropa läuft es ja noch ganz gut. Wir gehen jeden Tag zur Arbeit. Wir haben noch eine Arbeit. Und ja, das ist ganz okay noch. Was Hax denn noch schrieb, fand ich so ergreifend. Damit wollte ich jetzt nämlich weitermachen mit Peter Hax. Weil, ja, wenn wir damit schon angefangen haben, dann bleiben wir doch einfach mal bei einem Buch. Bei einem Thema und kommen dann später wieder auf Manon Cohn, Robert Pfaller und auch Ludo Martens zurück. Ja, hier wollte ich nur kurz was vorlesen aus dem allerletzten Brief, der hier in diesem Band abgedruckt ist. Also, der Band Marxistische Hinsichten, politische Schriften 1955 bis 2003, auf Seite 376, Brief an Johannes Oehme vom 25. März 2003. Und hier als kleine Korrektur, natürlich war Hax eben doch aus dem Osten. Er hat dann nur im vorgeblichen Westen in Bayern studiert und seine Dissertation gemacht und ist dann 1955 in die DDR gegangen. Aber geboren ist er ursprünglich in Breslau, was ja irgendwo da, ja, halt im Osten, ne? Das altpreußische Breslau. In Polen heute. Ah ja, da ganz schön im Südwesten von Polen. An der Grenze zu Tschechien. Wroclaw. Naja. Interessant. Gut, aber jetzt wollte ich hier nur das kurz vorlesen und dann nachher ein längeres Stück von Hax am besten. Jetzt lesen wir am besten hier mal kurz rein. Ihre Abhandlung. Richtig. Jede Revolution endet mit einem Thermidor, einem Zurücksinken aus der heroischen Illusion ins gesellschaftlich Durchführbare. Das ist keine Intrige der Reaktion, es ist eine Intrige des Weltgeists. Im Undurchführbaren kann und mag kein Hund leben. Die Ausmittelung des historisch Möglichen durch ein Kräftemessen von Revolution, Konterrevolution und allen ihren Kompromisszuständen ist ein immer beobachtenswertes, aber auch extrem verschwenderisches Verfahren. Wenn Sie die Meinung eines Menschen hören wollen, der das Recht hat, Sie mit Erfahrung zu langweilen, man wird jede Revolution billigen und befördern, aber man hüte sich, irgendeine von ihnen zu lieben. Die Französische Revolution. Sie sollten nicht unerwogen lassen, dass Bürgertum und Feudaladel seit Ludwig dem 11. bereits den Kompromiss übten. Dieser Kompromiss bestand bis Napoleon dem 3., also etwa 1850. Wozu also die Revolution dazwischen? Ich habe die Frage für meine Person beantwortet in die wissenschaftliche Gesellschaft und ihr Nachbar und ihr Herr Nachbar. Wenn es eine Zeit gab, wo es überflüssig war, Geschichte zu bewerten, war es die um 1800. Jeder hatte Recht mit dem, was er tat, und jeder Unrecht. Es gab eine geheime Verschwörung von Leuten, die, eine Art Erzengel, diesen Indifferenzpunkt als solchen begriffen. Napoleon, Talleyrand, Fouché, Goethe, Hardenberg. Ganz sicher in Noten Mozart. Ja, Talleyrand war also ein Politiker und Diplomat zu dieser Zeit, dem man Opportunismus vorwirft, aber der vielleicht einfach klug war zu erkennen, ja, wer siegt, der ist im Recht. Jeder ist mit dem, was er tut, im Recht, schreibt er hier. Und das ist uns heute einfach nicht so klar. Obwohl es doch so klar ist und ja auch der Grund ist, warum es diese Doppelmoral gibt und man die Taten der USA immer mit anderem Blick bewertet als die Taten anderer Staaten wie Russland oder China. Russland, die Sowjetunion, die ja auch damals in Afghanistan war, aber eben unter anderen Bedingungen, da nicht diese Verwüstung angerichtet hat und man generell analysieren muss. Die Ziele der kommunistischen Staaten stimmen eben nicht überein mit den der imperialistischen, die hier einfach immer weiter Chaos und Verwüstung säen wollen. Ah ja, jetzt, erinnert mich an einen Punkt, den ich gleich noch machen wollte. Aber kurz überspringe ich hier noch und lese das hier zu Ende. Ich überspringe nur einen kurzen Absatz und dann hier weiter. Der keynesianische Imperialismus. Er ist ebenso obsolet wie der übrigens gleich alte neoliberale Freihandelsimperialismus. Das Kapital hat inzwischen Individuen wie Blair, Schröder, Riester, Medern, Ron Sommer und andere Narren angesetzt, um ein wirklich neues, den reinen Imperialismus zu installieren. Das ist jenes merkwürdige Konzept, worin die Monopole die bisher höchste Profitrate und aber nicht einen einzigen zahlenden Kunden mehr haben. Ich weiß nicht, was es soll, aber es ist das, womit wir zurzeit zu tun haben. Sie schlagen vor, den Imperialismus zu widerlegen. Es ist dies eine Mühe, die er ihm im Grunde schon selber abnimmt. Die vielen Leute, die gegen Bush demonstrieren, wirken auf mich nicht besonders intelligent. Der Bush unablässig widerlegt, sind nicht die Massen, sind nicht die Führer der Massen, es ist, Gottlob, George Bush. Ich muss nicht betonen, dass sie sich eine reiche Bildung zu verschaffen gewusst haben, mit welcher sie den Leser erfreuen. Nun, ja, damit endet dieser Brief dann. Mit diesen blumigen letzten Satz kann ich noch vorlesen. Nun habe ich sie also rezensiert. Es war zum ersten Mal und ich garantiere Ihnen, dass es zum letzten Mal wird gewesen sein. Ich bitte Sie, Ihren Weg fortzusetzen und zu blühen. Ihr Peter Hux. Im selben Jahr starb Hux dann ja leider schon. Aber sehr luzide hinterlässt er uns also den Gedanken. Was jetzt das Problem ist, mit Flassbeck in seiner Position auch, die, wie ich meinte, naiv ist, an die Reformierbarkeit zu glauben. Aber naja, womit wir es jetzt seit 20 Jahren zu tun haben, ist dieser durchschlagende neoliberale Imperialismus. Und der ist eben ein bisschen merkwürdig, weil klar, durch diese Reform von Schröder, die eben Reformen im reinsten Sinne sind, die uns ganz klar zeigen, worauf jede Reform in so einer bürgerlichen Republik hinausläuft, einfach weniger Gesundheitsreform gleich weniger Gesundheit, Arbeitslosengeldreform gleich weniger Arbeitslosengeld, aber ja, also dadurch gibt es ja weniger zahlende Kunden, weniger Leute, die Produkte kaufen können, und irgendwie ja ist es ganz intelligent, was Haxe analysiert. Ja, die höchste Profitrate für die Unternehmen, weil wenn die Löhne so niedrig sind, dann, klar, können sie ja theoretisch einen höheren Profit erzielen, müssen sie ja weniger Lohn zahlen und haben dann mehr übrig. Das fließt dann in die Profitmarge. Aber dadurch eben haben sie keinen Absatz mehr, keine Abnehmer mehr. Also das ist dieser heutige, dieser völlig neuartige, es ist etwas völlig Neues, ja. Das sich eben ergeben hat aus dieser neuen Situation der 90er, der wilden 90er, wo alle ideologischen Kämpfe jetzt hinter uns waren und man einfach so die Sau rauslassen konnte, einfach jetzt sagen konnte, jawohl, der Kapitalismus ist ja doch das Richtige, wir haben die Sowjetunion besiegt und dann können wir das jetzt noch, ja, jetzt einfach viel brachialer, ungezügelter ausleben, was dieses kapitalistische Streben ist, aber das eben in sich ein sinnloses Streben ist. Klar streben die einzelnen Unternehmer danach, ihre Profitrate zu erhöhen, aber wenn das so durchgesetzt wird wie von Schröder, dann schadet es aufs Gesamte gesehen. Ja, die Leute haben weniger Lohn und das Ergebnis sehen wir ja, nur dass wir es halt nicht hier in Deutschland sehen, sondern im Euroland, weil wir jetzt die gemeinsame Währung haben, gibt es eben diesen Sondereffekt, dass vor allem andere Länder jetzt darunter leiden müssen. Und deshalb ist also ein bisschen naiv oder ist jetzt der falsche Kampf, wie man jetzt als Keynesianer oder als linker Ökonom wie Flassbeck dann da rangeht und sagt, man will aber den Kapitalismus davon abbringen, sich selber aufzufressen. Da sagen wir Kommunisten, das ist doch genau das Richtige. Das wollen wir genau beschleunigen, diese Krise des Kapitalismus. Das, der sich endlich wieder selber angreift. Und ja, es ist traurig, wenn wir da an den Ersten Weltkrieg denken, der die russische Revolution dann ermöglicht hat, wie viele Leute da sterben mussten. Aber ja, es ist ja auch so ein ständiger Gewaltzustand. Also es hilft ja nichts, wir müssen dahin kommen zur sozialistischen Revolution. Aber auch wenn wir es nicht wagen, den Gedanken nicht mal zu fassen, wagen. Die Gewalt wird ja trotzdem weiterhin aufflammen. Es wird ja weiterhin diese Kriege geben, weiterhin Entrechtung und Leute, die an Hunger sterben etc. Also da hilft nichts. Es kann nicht der richtige Standpunkt sein, zu sagen, aber wir sind noch ganz gut geschützt hier und deshalb wollen wir gar nicht mehr nachdenken über diese Welt da draußen. Hier innerhalb von Deutschland gelten doch diese Grenzen unserer Vernunft. Aber genau, was rede ich hier noch? Der Imperialismus nimmt mir doch auch diese Arbeit ab, sich zu widerlegen. Also ich muss mich doch hier auch gar nicht mehr anstrengen. Ja, das ist ja das Wunderbare. Und jetzt will ich hier noch kurz auf einen Punkt zu sprechen kommen. Ist es gerechtfertigt, den Block, also aus Nordamerika und Europa, einen faschistischen Block zu nennen? Ja, denn auch wenn man sagen kann, ja, zum Glück haben diese imperialistischen Staaten dann ihre Bevölkerung nicht so terrorisiert wie die Nazis. Nach außen hin wenden sie ja doch die gleiche Politik an. Und es ist ein fundamentaler Bruch mit dem Jahr 1945 in der Weltgeschichte. Ja, also dass sich da diese unipolare Welt entwickelt, wie sie dann 1990 voll durchgeschlagen ist und wie sie jetzt dann langsam am Zerbröckeln ist, glücklicherweise. Aber ja, diese unipolare, diese alleinige Herrschaft der USA, die Full Spectrum Dominance, wie Obama es nannte, oder ja, also dass man einfach überall dominiert und die entscheidende Macht ist und nichts geht ohne die Zustimmung von Washington. Es ist aber davor, am Anfang des 20. Jahrhunderts, gar nicht so klar gewesen, dass die USA da aufsteigen würde zu seiner Großmacht. Auch Russland, könnte man sagen, ja, ist dann immerhin aufgestiegen in der zweiten Jahrhunderthälfte zu dieser zweiten Großmacht neben den USA, aber hätte eigentlich noch viel weiter steigen können, wenn es nicht immer wieder diese Rückschläge gegeben hätte und Millionen Menschen gestorben wären, wie beispielsweise im Bürgerkrieg in den 20er Jahren, der angezettelt wurde, um die Bolschewiki zu besiegen und das Rad der Geschichte wiederum zurückzudrehen, was eben die einzige Aufgabe, der einzige Zweck dieser imperialistischen Staatengesellschaft ist. Und ja, also das hat das Land verwüstet, dann natürlich die Klassenkämpfe, die Hungersnöte, die es gab in den 30ern. Auch da sind Menschen gestorben, aber vor allem natürlich im Zweiten Weltkrieg dann diese über 20, 27 Millionen Sowjetbürger, die da dann gestorben sind und hingemeuchelt wurden. Ohne das wär Russland wahrscheinlich auch schon ein viel größeres Land geworden, dann hätte vielleicht auch schon so 300 Millionen Einwohner wie die USA. Aber ja, das nur so dargestellt, also da, auf der einen Seite Russland, aber was mir eben wichtig ist, auch Südamerika, Argentinien war, wie Gabi Weber, die deutsche Journalistin, die auch von dort berichtet, wie sie sagt, ja, eins, oder ja, das hatten wir auch im Unterricht behandelt, dass Argentinien eines der reichsten Länder, eines der wohlhabendsten Länder war, so zur Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als Europa sich schon mal in Schutt und Asche legte. Und Gabi Weber meinte, dass Argentinien dann mit den USA um die Vorherrschaft auf dem amerikanischen Kontinent wetteiferte und es nicht so klar war, wer sich da durchsetzen würde. Das war noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Dann kam das, wobei die USA auch ganz klar die Nazis schon unterstützt hatten. Es da wirtschaftliche Verbindungen gab der großen Konzerne, aber auch schon bevor Hitler an die Macht kam, sie ausgestattet wurden mit Waffen. Das ist klar, wobei man fairerweise auch sagen muss, dass die USA auch die Sowjetunion unterstützt haben im Krieg dann gegen Hitler und auch schon vorher bei der Industrialisierung ja, in Fabriken verkauft haben oder auch amerikanische Ingenieure da hinkamen, da einfach eingekauft wurden von Stalin, der sagte, wir brauchen hier die Ingenieure vor Ort, die uns das Ganze auch betreiben können, die uns sagen, wie es geht und die das den einheimischen Ingenieuren dann beibringen, damit die dann nach ein, zwei Jahren selber vorankommen können. Das ist dieser schwierige Aufbau, wo die USA immerhin auch dann geholfen haben, der Sowjetunion. Also, ja, aber Argentinien war nach dem Zweiten Weltkrieg dann eben weg vom Fenster. Dann ist auch, ja, kenne ich mich auch nicht so gut aus, muss man sich genau anschauen, diese historischen Bewegungen. Es gab verschiedene Militärdiktaturen oder verschiedene Putsche dann immer wieder, schon vor dieser jetzt letzten Militärdiktatur, dann 1976 bis 83, glaube ich, so, ja. Also, das war die brutalste, bei der auch Zehntausende Marxisten, Sozialisten dann gefangen genommen, gefoltert und getötet wurden und immer wieder einfach Leute verschwunden sind, die verhört werden sollten und dann wusste niemand, wo sie waren. Und da sind dann eben diese Mütter der Plaza de Mayo aufgestanden und haben da immer wieder demonstriert mit ihren weißen Taschentüchern, die irgendwie die Windeln symbolisieren sollten, die Windeln ihrer Babys, die ihnen weggenommen wurden. Und ja, viele Leute oder viele gefangene Frauen, die dort inhaftiert waren, haben auch zu dieser Zeit Kinder gekriegt und man wusste nicht, was ist mit denen passiert. Die wurden dann irgendwie integriert in andere Familien und haben nie was über ihre eigentlichen biologischen Eltern erfahren. Also das war die brutalste Diktatur, aber es gab davor schon mehrere, immer wieder alle paar Jahre und so hieß es auch, glaube ich, in Rajuela, was ich vorlas, damals in Nummer 79, dass nämlich General Pisotelli wieder eine Erklärung vorbereitet, sagte da Horacio, ja, es ist einfach immer wieder so, dass da also das schon ganz normal im Raum stand. Aber da kenne ich mich nicht so genau aus, aber es ist wichtig, das Gesamtpanorama im Blick zu behalten, diese Gesamtentwicklung der Welt, dass da nach 45 eben die Weltordnung ein bisschen umgekrempelt wurde und das nicht zum Besseren war für viele Länder, auch für diese südamerikanischen Länder, die dann in den 70er, 80er, 90er Jahren immer wieder extreme Wirtschaftskrisen erlitten haben. Auch die Militärdiktatur hat ja, für viel Arbeitslosigkeit gesorgt. Zehntausende kleinere und mittlere Betriebe mussten schließen, während große deutsche Unternehmen wie etwa Mercedes dann auch noch Hand in Hand arbeiteten mit den Faschisten, mit den Militärs und denen ihre eigenen Gewerkschafter übergaben zur Ermordung, zur Folter, die einfach auslieferten. Und diese Konzerne profitieren also, häufen diese Gewinne an und werden dafür nicht zur Rechenschaft gezogen, sondern darauf gründen sie ja jetzt ihre neuen Fabriken in aller Welt. Damit finanzieren sie das mit den Gewinnen, die sie damals gemacht haben in Argentinien oder mit den Gewinnen, wie sie damals eben das Nazi-Gold und ja, die Nazi-Industriegüter versteckt haben nach 1945 in Argentinien. Und dann durch solche Scheingeschäfte wieder heimgeholt haben ins Reich, wie Gabi Weber das ja auch aufdeckte. Also diese staatsmonopolistischen Unternehmen dürfen immer weitermachen, sind so protegiert vom großen Staat. Die kleinen und mittleren Unternehmen gehen pleite wie in Argentinien. Leute sind arbeitslos oder wie in den letzten 7 Jahren dann unter der Macri-Regierung. Leute verdienen immer weniger. Ja, auch wieder die. Eigentlich genau wieder dieser Versuch wie bei Schröder, den neuen Imperialismus einzuführen, die ganz hohe Profitrate, aber leider kann sich dann niemand mehr diese Produkte leisten. Also da versucht man immer wieder mit diesem Kopf gegen dieselbe Wand zu rennen. Und ja, es ist absurd, es ist nicht ganz leicht zu durchschauen, was geht da eigentlich vor sich, aber klar ist, dass wir dann so eine Hegemonie haben des Westens, des US-amerikanischen Imperialismus nach 1945, der nicht zum Besseren war, vor allem auch mit den neoliberalen Wirtschaftstheorien Schaden zugefügt hat. Und natürlich es legitim ist, dann als keynesianischer Ökonom dagegen zu kämpfen und zu sagen, ja, aber das müsste ja nicht so sein, es könnte so viel besser laufen, auch innerhalb des Rahmens des Kapitalismus. Ja, nur damit dringt man eben nicht durch. Dafür sorgen ja schon diese Monopole in den Medien, dass da also die Musen schweigen, die Künstler nicht mehr fruchtbar sind, nicht mehr erzeugen können, sondern die Dummschwätzer einfach ihre Bühne haben und da ihren virtuellen Menschen darstellen, wie eben Trump das perfektioniert. Und ja, das ist nämlich ein Text von Hax. Unter den Medien schweigen die Musen. Aber ich fühle mich einfach ein bisschen angegriffen und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt überhaupt noch weitermachen will. Ich weiß nicht, was ist los. Ich bin wohl doch immer noch in der Podcast-Krise drin, die mich heftig erfasst hat hier jetzt in den 80er-Folgen. Also, komm, dann. Es muss doch aber was geben, was ich hier vorlesen kann. Ah ja, das über Vietnam. Es gab noch ein eigenes Kapitel über Vietnam. was in dem letzten Kapitel, das ich letztes Mal von Huxley, das ja auch schon erwähnt wurde, der Vernichtungskrieg gegen das vietnamesische Volk, das gerade zu der Zeit in den 60ern geführt wurde, ja, man muss sich schon fragen, wie kann man noch weiter mit so einem Land wie den USA zusammenarbeiten, das solche Verbrechen begeht, beziehungsweise müsste man sich fragen. Aber es ist eben alles so geordnet, das ist eben die Weltordnung. Und wer da die Macht hat, wer was durchsetzen kann, der ist im Recht, das erkennen wir alle stillschweigend an. Nur dann ist es, ja, so läppisch, so dumm, dann so zu tun, als würde das ja alles doch noch irgendwie Sinn ergeben, was uns diese Medien dann erzählen, wie sie diesen Imperialismus rechtfertigen. Und jeder, der davor sitzt, wie Stefan, wie der Aufwachen-Podcast, der wird immer wieder in diese Position hineinkommen, diese Gülle dann doch als das legitime Zahlungsmittel im Medienverkehr zu akzeptieren, doch zu sagen, ja, das ist doch die Grundlage. Obwohl jeder weiß, dass sie lügen, akzeptiert es doch jeder und sagt, ja, okay, das ist es halt so. Ne? Das ist dann wohl unsere freiheitliche Grundlage, das sind unsere freien Presseorgane, die hier ganz frei schreiben dürfen. Äußerung zum Angriffskrieg gegen Vietnam von 1965, das lese ich kurz vor. Erstens. Das ganze Vietnam ist in drei Teile zertrennt. Der nördliche Teil steht unter sozialistischer Volksmacht. Der südliche Teil wird verwaltet von einem Bündnis unabhängiger und demokratischer Gruppen. Auf einem Fünftel des südlichen Teils, also einem Zehntel des gesamten Bodens, herrscht amerikanisches Militär, assistiert von vietnamesisch Unfreiwilligen und noch einigen Mietmördern verschiedener Nationalität. Diese Streitkräfte haben Vietnam angegriffen. Sie sind damit befasst, es zu unterwerfen oder, da diese Absicht schon am sehr heldenhaften Widerstand der Befreiungsarmee gescheitert ist, wenigstens seine Bevölkerung auszurotten, und zwar unterschiedslos die aller drei Teile. Zweitens. Die Regierung der USA hatte eine Weile lang behauptet, der Krieg diene den Interessen ihrer paar politischen Huren in Saigon. Die Lächerlichkeit dieser Behauptung lag auf der Hand. Eine Hure ist eben dadurch dem Begriff nach bestimmt, dass sie keine eigenen Interessen hat. Inzwischen nennt die Regierung der USA einen anderen Kriegsgrund, die Wahrnehmung der amerikanischen Interessen. Diese Interessen sind im Wesentlichen solche des äußeren und inneren Marktes. Und es geht ja bekanntlich im neuzeitlichen Kapitalismus kaum ein ernsthaftes Geschäft ohne Anwendung von Gewalt von Staaten. Die Amerikaner, welche unter Umständen bereit sind, auf die Ausbeutungsdrohung des klassischen oder politischen Kolonialismus zu verzichten, verzichten unter keinen Umständen auf die eher noch demütigendere und noch ertragreichere neokolonialistische Ausbeutung. Eben von der letzteren aber hatte Vietnam sich befreit und ist Asien sich zu befreien entschlossen. Zum anderen hat die Regierung der USA, wie jede staatskapitalistische Regierung, die Funktion des Zwangsabsatzes gewisser überflüssiger Industrieprodukte an das eigene Volk, und alle diese höchst kostspieligen Kriegsgeräte hat ja, bevor sie auf dem blutigen Schrottplatz Vietnam verschlissen werden, der amerikanische Steuerzahler, ohne nach seinem Willen befragt zu sein, kaufen müssen. Das also sind die Interessen einer mehr einflussreichen als umfänglichen Schicht von Amerikanern. Es scheint aber, dass diese Interessen den Interessen zu vieler anderer Menschen entgegenstehen, um besondere Achtung beanspruchen zu dürfen. Drittens. Ein großes und reiches Land ist über ein kleines, sorgenvoll produzierendes Land hergefallen. Ja, sorgenvoll produzierendes. Also selbst heute ist Vietnam noch ein sehr armes Land. Damals natürlich umso mehr, ein Agrarland vermutlich, das in der Hauptzahl aus Kleinbauern besteht. Weiter im Text. Es haust dort auf eine kaum beschreibbare Weise. Unter der Zahl der bekannten Schandtaten ist keine, die es dort nicht verübt. Es begnügt sich nicht damit, die Einwohner zu töten. Es verfolgt auf Jahrzehnte hinaus das ungeborene Geschlecht. Es verbrennt die Behausung, vergiftet die Pflanzenwelt, verwüstet die Werkstätten, sprengt die Wege, zerreißt das Wassernetz. Es verbündet sich mit den Urfeinden der Menschheit, den Seuchen. Um keines Zweckes als des Gelderwerbs willen führt es einen Krieg am Rande des Weltkriegs. Errichtet es die Hölle am Rande der Welthölle. Viertens. Die Schriftsteller unterbrechen ihre Arbeit an den Entwürfen der künftigen Erde und betrachten zornig diesen amerikanischen Entwurf. Er ähnelt wenig dem Bild, das sie sich vom bestmöglichen Zustand der menschlichen Rasse gemacht haben. Sie fühlen sich, wo immer sie leben und welches immer ihre Ideen sind, gedrungen, seine Ausführung nach ihren Mitteln Einhalt zu tun. Diese Haltung berührt nicht die Debatte, ob ein Schriftsteller mit Politik zu schaffen haben solle. Dieser Entschluss hat nichts zu tun mit der Frage des parteilichen Engagements. Das ist eine Entscheidung innerhalb des schriftstellerischen Fachgebiets. Fach der Schriftsteller ist die Menschenwürde. In Vietnam verröchelt unter der Einwirkung von Sprengkörpern, Giften und Gasen das Recht, dessen Anwälte sie sind. Der Beruf der Poeten ist eine antiimperialistische Profession. Fünftens. Deshalb erklärt das deutsche Penn-Zentrum: Es ist nötig, den Mächtigen der USA klarzumachen, dass sich die Zeitläufe zum Ende neigen, wo ein lebender Mensch eine Sache war wie jede andere. Eine Sache, die man nach Belieben zersägen, zerhacken, zerbrechen kann. Es ist nötig, dieses scheußlichste politische Verbrechen seit Hitler zu verfolgen und zu bestrafen. Es ist nötig, alles zu unternehmen, was dem kriegführenden Amerika Schaden der vietnamesischen Bevölkerung nützen kann. Sechstens. Das deutsche Penn-Zentrum wendet sich gegen alle Haltungen verunklärender Gutmütigkeit, gegen alle Hälftung der Schuld oder der Verantwortung. Es wendet sich gegen solche, die berücksichtigen möchten, dass die USA es sich nicht leisten könnten, ihr Gesicht zu verlieren. Soll dem Präsident Johnson geglaubt werden, diese unbarmherzige, rechnende, roboterartige Fratze sei Amerikas Gesicht? Auch Amerika, jene Insel abseits der Weltkultur, von der Geschichte vernachlässigt und vom Fortschritt wenig begünstigt, auch Amerika hat andere Gesichter als das. Eins der edelsten zeigen die farbigen und weißen Bürgerrechtskämpfer, zeigen die Studenten und Professoren, die, bedroht von Staatspolizei, faschistischem Mob und schwarzen Listen, mit äußerstem Mut sagen, was hier gesagt ist. Auch Amerika ist von Menschen bewohnt, auch Amerikas wahres Gesicht ist das Menschliche. Das deutsche Penn-Zentrum Ost und West ersucht das Penn-Zentrum Bundesrepublik, die Zentren der USA und alle anderen lokalen und Nationalzentren, insbesondere aber das internationale Penn-Zentrum, dieser Äußerung dem Buchstaben oder dem Sinne nach beizupflichten. Das ist das Ende dieses Textes. Hat mich nur gerade erinnert an Hunter Thompson, den ich früher erwähnte, der natürlich auch militant aktiv war, damals in den 60ern und 70ern gegen den Vietnamkrieg. Vielleicht sollte ich von ihm mal wieder was vorlesen, den habe ich ja schon zu lang vernachlässigt. Vielleicht, ja, aber bleiben wir noch mal kurz hier bei Hux. Das ist ja alles eigentlich selbstredend. Ja, natürlich ist es nicht schön, wenn Putin sich da entschließt, den Krieg zu führen in der Ukraine. Und als Anti-Imperialist sollte man dem auch entgegentreten. Wobei, ja, man eben darauf schauen muss, was werden hier für Mittel angewendet. Gibt es da nicht doch eine Vorgeschichte, die das Ganze zu erklären vermag, wo man zumindest einordnen kann, ja, das ist jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen von Putin, dass er sagt, da sieht er eine Sicherheitsbedrohung für Russland, sondern die Ukraine wurde hier jahrelang aufgerüstet. Faschistische Mobs sind da ganz normal integriert in die Armee, wie das Azov-Bataillon. Und ja, ganz klar wurde hier gemacht von westlicher Seite, wir wollen Russland schwächen, indem wir die Ukraine aufrüsten und dort eine rechtsgerichtete Regierung ranbringen, die zum Beispiel dann die kommunistische Partei auch verboten hat, die ja die Verfassung dann ja irgendwie außer Kraft gesetzt hat in 2014. Aber Ja, das sind diese Fragen der Verhältnismäßigkeit. In welches Verhältnis können wir den einen Angriffskrieg mit dem anderen setzen? Das ist ganz klar mein qualifiziertes Urteil, dass das hier mit dem Vietnamkrieg zumindest ja, der brutalste Angriffskrieg seit dem Zweiten Weltkrieg war. Da ist jetzt, glaube ich, seitdem nichts noch Unmenschliches passiert. Aber klar können die Schandtaten der einen Seite nicht die der anderen rechtfertigen, nur mit dem Ukraine-Krieg. Dazu will ich jetzt nichts mehr sagen, sondern ist ja auch viel wichtiger. Hier sind so viele Menschen gestorben in Vietnam. Und warum soll es jetzt so wichtig sein mit der Ukraine? Auch der Krieg im Jemen ist wichtig und auch da weiß ich gar nicht so genau, was da vor sich geht. Klar, die Saudis sind da im Spiel, die Iraner sind auf der anderen Seite. Aber weiß man ja gar nicht, was geht da eigentlich vor überall. Aber trotzdem sterben ja extrem viele Menschen und es wäre extrem relevant, darüber auch in den Medien zu hören und darüber die Politiker zu hören, was, wie sie dort vorhaben einzugreifen als Diplomaten. Vielleicht um zu vermitteln, um den Frieden zu erzwingen. Aber kurz will ich hier noch das Kapitel vorlesen, das davor steht. Ein ganz kurzes, der Fall Globke. Globke war eben so ein Mitarbeiter im Bundeskanzleramt von Adenauer, der aber ein Nazi war davor und ja, Mitverfasser der Nürnberger Rassengesetze. Das passt eben zu dem, was ich sagte, die fehlende Entnazifizierung in Westdeutschland, im Osten. Ja, denke ich, ist es zumindest gründlicher vorangetrieben worden, war überhaupt der politische Wille vorhanden, die Entnazifizierung voranzutreiben und nicht auch noch den Nazis zu helfen, dass sie entkommen konnten nach Argentinien und Südamerika, wie es im Westen unter der Regierung Adenauer eben nachweislich geschah. Aber ja, dann hat Adenauer also auch noch solche Nazis in seinem eigenen Regierungsapparat drin. Wie ich sagte, ja, wer recht gesprochen hat zur Judenfrage, darf weiterhin recht sprechen. Also Richter, Polizisten, wie auch immer. Es ändert sich nichts an der materiellen Basis der Gesellschaft. Jeder, der einen Beruf hatte und ihn zur Nazizeit ausgeübt hat, zur vollsten Zufriedenheit der Nazi-Regierung, zur vollsten Zufriedenheit von Hitler und seiner Vorstellung vom richtigen arischen Deutschsein, der darf danach einfach weitermachen unter Adenauer und steht weiterhin im Dienst dieses jetzt eben woanders ausgelebten Faschismus, den man nicht mehr hier zu spüren bekommt in Europa, der aber trotzdem weiterhin die Welt erobert und unterwirft. Aber also hier lese ich nur bei Wikipedia, bereits während der Weimarer Republik wirkte Globke, Hans Globke, federführend an einer antijüdischen Änderung des Namensrechts mit, die der nationalsozialistischen Rassengesetzgebung den Weg bereitet. Also selbst da schon einfach ein überzeugter Nazi, schon vor der Machtergreifung und dann von 1953 bis 1963 Chef des Bundeskanzleramts unter Adenauer also. Prominentes Beispiel für die Kontinuität der Verwaltungseliten zwischen dem Dritten Reich und der frühen Bundesrepublik. Ja, zum Fall Globke. Okay, ich dachte jetzt, da bezieht sich Hax auf einen Skandal, dass dann irgendwann rauskam, dass er da Nazi war, aber anscheinend, nee, das ist noch nicht mal ein Skandal, das wird einfach so durchgewunken. Und aus Altersgründen schied er dann also 1963 aus. Sehr witzig ja immer wieder, diese imperialistischen Staaten. Nun gut, hier kurz der Kommentar von Hax. Auch Richard III. Hatte seine Mörder. Aber er machte sie wenigstens nicht zu Ministern. Er bezahlte und bespie sie. Adenauer lässt sich mit ihnen bespeien. In der verkehrten Welt der Ausbeuter befehlen die Killer der Polizei. Das Monopolkapital schwingt seine blutige Geißel gegen Neger, Protestanten, Arbeiter, Landarbeiter, Juden, Sozialisten zur höheren Ehre der Ordnung der niedrigen Löhne. Ja gut, hier kommt jetzt Neger vor, das würde man natürlich heute nicht mehr verwenden, aber in den 60ern noch so normal gebräuchlich, deshalb ja, lese ich hier auch vor. also gegen schwarze Landarbeiter, Juden etc., Sozialisten, zur höheren Ehre der Ordnung der niedrigen Löhne. Genau, das ist eben auch das heutige Prinzip, wogegen sich Flassbeck wendet, dieser Fetisch, der deutsche Fetisch der niedrigen Löhne, dass die immer schön niedrig bleiben und wir bloß nicht zu viel konsumieren, bloß immer schön sparsam, streng und mit engem Gürtel dahin schreiten. Weiter jetzt im Text. Eine imperialistische Regierung ohne Mörder wäre ein Adler ohne Klauen. Man redet jetzt über Globkes Untaten, der Welt längst bekannte und einige entsetzlich neue. Dieser brillentragende Bruder Eichmanns hat lange genug die Fäden gezogen, um sich endlich selbst die Schlinge um den Hals zu legen. Sein heimlicher Thron im Bundeskanzleramt wird bald verwaist sein. Aber nicht umsonst kämpft Adenauer um jeden einzelnen seiner Mörder so verbissen wie ein Chicagoer Gangsteranwalt. Es geht nicht um Männer, es geht um diese Gesellschaftsordnung, welche seit 50 Jahren tot den Erdball verpestet. Sie ist empörend wie ein Kadaver, der auf der Straße liegt und nicht weggeräumt wird. Ja, seit der russischen Revolution, also eigentlich tot, eigentlich ist diese Botschaft jetzt ja vorhanden, dass die Menschheit auch ihr politisches Schicksal selbst in die Hand nehmen könnte und es klappen kann. Selbst unter solch extrem schwierigen Bedingungen wie in Russland, da den Sozialismus aufzubauen, wo das Land noch so agrarisch geprägt und rückständig war, völlig anders, ein völlig anderes Gesicht hatte, völlig andere ökonomische Struktur als jetzt die entwickelten Länder in Europa. Aber trotzdem konnte es ja klappen, das überzuführen in den Sozialismus und gleichzeitig zu industrialisieren. Und das also tut, oder vielleicht meint er damit, es ist auch wegen dem Ersten Weltkrieg tut. Auch damals hat der Imperialismus schon gezeigt, in welches Blutvergießen er dann immer wieder mündet, sinnlose Gewaltorgien zum Nutzen einfach nur dieser kapitalistischen Monopole, die im Hintergrund ihre Waffen verkaufen können und das halt nötig haben, dass an der Front weiterhin Millionen Menschen sterben. Also, das ist auch etwas, was, wie es bei Michel Houellebecq heißt, dass der französische Nationalismus, der Glaube an die französische Nation damals gestorben ist in den Schützengräben von Versailles, dass das eben ist, ja, wohin dieser Glaube führt an die Nation und das von da an begann diese Glaubhaftigkeit zu bröckeln, wir als Franzosen oder wir als Deutsche. Aber trotzdem kann so ein Glaube natürlich wieder auferstehen, wie dann mit den Nazis der Nationalismus doch nochmal wiederbelebt wurde. Aber ja, es ist erschütternd, wie ein Kadaver, der nicht weggeräumt wurde. So ist die Bundesrepublik und so ist Adenauer mit seinem Machtapparat. Dass das einfach noch so durchgehen kann, einfach Bestand haben kann, ist schon erschütternd. Und es ist wie ein Robert Muselsmann ohne Eigenschaften. Ein sehr expansives Buch. Im Sinne von ein längliches Buch. Aber da geht es ja auch um die österreichische Monarchie im Jahr 1913, am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Und der Protagonist darf da den Kaiser besuchen, weil er irgendwie ja, mithelfen soll bei der Planung seiner Vorbereitung, seiner Geburtstagsfeier im nächsten Jahr. Und er ist dann von diesem Pomp, von dem Prunk dieser Gebäude da so beeindruckt, obwohl er eigentlich ja auch irgendwie ein gebildeter Mensch ist, der auch sehr belesen ist, der vielleicht auch Marx studiert hat oder ja, wie auch immer, sich jedenfalls sagt, es ist einfach eine Welt, die noch nicht weggeräumt ist, ist dieser königliche Palast. Aber es strahlt trotzdem eine Aura aus, es kann einen trotzdem beeindrucken und für einen Moment einfach so entrückt erhaben fühlen lassen. Es ist aber trotzdem etwas, das weggeräumt gehört und dann ja in diesem Fall sich auch selbst weggeräumt hat mit Österreich. Aber eben schade, dass es da nie zu einer Revolution kam in diesen deutschsprachigen Ländern. Das ist jetzt auch so das Grundproblem eigentlich, vor dem wir heute stehen. Alle Restaurationen, alle Konterrevolutionen mitgemacht, wie Marx schrieb, aber die Revolution, die seine Nachbarländer wie Frankreich gekannt haben, haben die deutschsprachigen Länder nicht gekannt. Das ist irgendwie ungut. Aber ja, mit diesen Worten bin ich am Ende meines Lateins. Ja, ich glaube, hier habe ich was gefunden von Hunter Thompson über Richard Nixons Tod, weil ich den ja erwähnt hatte vorher. Und ja, das ist gut. Ich fasse mir immer vor, dass ich nicht so planvoll zu Werke gehe hier, und ich sollte eigentlich das klar vor mich hinlegen, welche Autoren und welche Texte ich behandeln will. Aber das hier, da habe ich dieses digitale Buch einfach an dieser Stelle aufgeschlagen und lese das hier vor. Das gibt dann den richtigen Ausklang für heute, denke ich. Richard Nixons Tod. Richard Nixon starb im April 1994, als dieses Buch gerade in Druck ging. Es wurde nötig, seinen letzten Teil zu ändern, denn kein Buch über Wahlkampagnen-Junkies und Politiksüchtige wäre vollständig ohne die Erwähnung von Richard Nixon. Er war der Inbegriff des Kampagnen-Junkies und seine Abhängigkeit von Politik war total. Nur aufs Betrügen und aufs Lügen und aufs Stehlen verstand er sich im Leben wirklich. Richard Nixon war für mich die Quintessenz und ich werde ihn vermissen wegen der widerwärtigen Klarheit, mit der er mich die amerikanische Politik sehen ließ und der Wut, zu der er mich in meiner Arbeit anstachelte. Er brachte das Beste in mir hervor, immer wieder und bis zum Schluss, und dafür bin ich ihm dankbar. Was folgt, ist der Nachruf, den ich gerade dem Rolling Stone abgeliefert habe. Lest ihn und weint, denn wir haben unseren Satan verloren. Richard Nixon ist heimgegangen in die Hölle. Er war ein krummer Hund. Memo aus der innenpolitischen Redaktion, Datum 1. Mai 1994, von Dr. Hunter S. Thompson. Betreff: Der Tod von Richard Nixon. Anmerkungen zum Dahinscheiden eines amerikanischen Scheusals. Er war ein Lügner und ein feiger Drückeberger und man hätte ihn auf See bestatten sollen. Aber er war immerhin der Präsident. Jetzt ein Zitat aus dem Buch Offenbarung 18, zweites Kapitel. Und er rief mit gewaltiger Stimme: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große. Zur Wohnung von Dämonen ist sie geworden, zur Behausung aller unreinen Geister und zum Schlupfwinkel aller unreinen und abscheulichen Vögel. Zitat Ende. Jetzt also weiter von Thompson. Richard Nixon ist jetzt weg und ich bin umso ärmer. Er verkörperte für mich die Quintessenz, ein Monster, ein Grendel der Politik und ein sehr gefährlicher Feind. Er konnte dir die Hand schütteln und gleichzeitig den Dolch in den Rücken rammen. Er belog seine Freunde. Grendel ist nur eine monströse Gestalt der frühen angelsächsischen Heldenepik. Ja, okay. Gleichzeitig in den Rücken ab. Er belog seine Freunde und missbrauchte das Vertrauen seiner Familie. Nicht einmal Gerald Ford, der unglückliche Ex-Präsident, der Nixon begnadigte und ihm das Gefängnis ersparte, war immun gegen das Böse, das von ihm ausging. Ford, der streng an Himmel und Hölle glaubt, hat seinen prominenten Golfpartnern mehr als einmal geklagt: Ich weiß, dass ich in die Hölle kommen werde, weil ich Richard Nixon begnadigt habe. Ich hatte viele Jahre lang eine Art persönlicher Blutsverwandtschaft mit Nixon, habe jedoch keine Angst, dass sie mich zusammen mit ihm in der Hölle landen lässt. Ich bin mit dem Dreckskerl bereits dort gewesen und das hat mich zu einem besseren Menschen gemacht. Nixon hatte die einzigartige Gabe, seine Feinde als ehrenwert erscheinen zu lassen, und wir wuchsen mit der Zeit zu einer tief empfundenen Bruderschaft zusammen. Einige meiner besten Freunde haben Nixon ihr Leben lang gehasst. Meine Mutter hasst Nixon, mein Sohn hasst Nixon, ich hasse Nixon und dieser Hass hat uns zusammengeschweißt. Nixon lachte, als ich ihm das erzählte. Keine Sorge, sagte er, ich bin auch ein Familienmensch und empfinden wir genauso, was Sie betrifft. Wir empfinden genauso, was Sie betrifft. Es war Richard Nixon, der mich zur Politik gebracht hat. Und jetzt, da er gegangen ist, fühle ich mich einsam. Auf seine Weise war er ein Gigant. Solange er politisch aktiv war, und das blieb er bis zu seinem Lebensende, konnten wir uns immer darauf verlassen, unseren Feind Nixon auf der mit Lug und Trug gepflasterten Straße zu finden. Es war müßig, woanders nach dem bösartigen Hundesohn zu suchen. Er besaß den Kampfinstinkt eines von Hunden gestellten Dachses. Er rollt sich auf den Rücken und verströmt den Geruch des Todes, was die Hunde verwirrt und dazu verlockt, es wie üblich mit Verbeißen, Zerren und Reißen zu versuchen. Aber gewöhnlich ist es der Dachs, der sich verbeißt und reißt und zerrt. Er ist ein Raubtier, das am besten kämpft, wenn es auf dem Rücken liegt, wenn es sich unter die Kehle des Feindes drängt und dessen Kopf mit allen vier Klauen packt. Das war Nixons Methode. Und wenn jemand das vergaß, dann brachte er ihn um, damit es den anderen eine Lehre war. Dachse kämpfen nicht fair, Boba. Darum hat Gott den Dachshund erschaffen. Nixon war ein Mann der Navy und man hätte ihm eine Seebestattung ausrichten sollen. Viele seiner Freunde waren der See verbunden. Bibi Rebozo, Robert Wesco, William F. Buckley Jr. und einige von ihnen wünschten sich eine Seebestattung mit allem drum und dran. Es gibt jedoch zwei verschiedene Formen dieser Bestattung und Nixons engere Familie sprach sich vehement gegen beide aus. Nach traditioneller Art würde der Leichnam des Präsidenten eingehüllt und dann lose in Segeltuch genäht, um anschließend vom Heck einer Fregatte mindestens 100 Meilen von der Küste entfernt und mindestens 1000 Meilen südlich von San Diego im Meer versenkt zu werden, damit der Leichnam niemals in identifizierbarem Zustand an amerikanische Gestade gespült werden konnte. Ja, auch bizarr, diese Regelung hier. Ich weiß gar nicht. Weiß gar nicht, inwieweit das glaubhaft ist, was Thompson hier schreibt, ob das eine wirkliche Tradition ist. Aber ja, dass es diese Regel gibt, also mindestens 1000 Meilen südlich von San Diego, was da ganz im Süden von Kalifornien ist, müsste also dieser Leichnam bestattet werden. Aber weiter im Text. Die Mitglieder der Familie entschieden sich für eine Feuerbestattung, bis man sie auf die möglicherweise unerfreulichen Spekulationen hinwies, die eine streng private und von niemandem bezeugte Einäscherung des Leichnams eines Mannes auslösen könnte, der immerhin der Präsident der Vereinigten Staaten gewesen war. Möglicherweise würden missliche Fragen gestellt und düstere Anspielungen auf Hitler und Rasputin könnten laut werden. Es würde Leute geben, die sich per Gerichtsbeschluss Zugang zu den Unterlagen über den Zahnstatus des Verstorbenen zu verschaffen suchten. Langwierige Kleinkriege vor Gericht würden unvermeidbar sein. Einige davon gegen liberale Miesmacher, die von Corpus Delicti und Habeas Corpus geiferten und andere gegen Versicherungskonglomerate, die versuchten, sich um die Auszahlung seines Sterbegelds zu drücken. So oder so würde eine Orgie der Habgier und Doppelzüngigkeit auf jede in die Öffentlichkeit getragene Andeutung folgen, dass Nixon seinen Tod vorgetäuscht haben könnte oder gar kryogenisch am Leben erhalten, an interessierte Kreise chinesischer Faschisten nach Zentralasien überführt worden sei. Es würde auch jenen Millionen selbststigmatisierter Patrioten wie mir in die Hände spielen, die das alles jetzt schon glauben. Wenn die richtigen Leute über das Begräbnis von Richard Nixon zu bestimmen gehabt hätten, wäre sein Sarg in einen jener offenen Abwasserkanäle gestoßen worden, die sich südlich von Los Angeles in den Ozean ergießen. Er war ein menschliches Schwein und ein dumm schwätzender Gimpel von Präsident. Nixon war so krüppelkrumm, dass er Diener brauchte, die ihn morgens in seine Hosen schraubten. Sogar sein Begräbnis war illegal. Er war abstrus, wie es abstruser nicht ging. Man hätte seinen Leichnam in einer Mülltonne verbrennen sollen. Das sind harsche Worte über einen Mann, der erst kürzlich von Präsident Clinton und meinem alten Freund George McGovern heilig gesprochen wurde. McGovern war übrigens ein Kandidat damals, 68, glaube ich, in der Präsidentschaftswahl, der dann irgendwie verloren hat, aber der von Thompson tatkräftig unterstützt wurde. Damals war er immer dabei als Berichterstatter im Wahlkampf. 68 oder 72 war es, wo McGovern dann krachend gescheitert ist gegen Nixon, der McGovern eben ein sehr linker Kandidat war, der deutlich links vom Partei-Establishment der Demokraten stand. Das damals Ja, das selbst das Establishment war damals sicher noch linker als das heutige. Aber ja, weiter im Text. Aber ich habe schon Schlimmeres über Nixon geschrieben, bei vielen Gelegenheiten, und die Aufzeichnungen werden beweisen, dass ich wiederholt nach ihm getreten habe, lange bevor er zu Boden ging. Ich habe ihn geprügelt wie einen tollwütigen und räudigen Hund, und darauf bin ich stolz. Er war Abschaum. Dass zu diesem Thema in unseren Geschichtsbüchern nur keine Fehler auftauchen. Richard Nixon war ein böser Mensch. Böse auf jede Weise. Und das können letztlich nur diejenigen wirklich verstehen, die an die physische Realität des Teufels glauben. Er hatte nicht den geringsten Sinn für Ethik oder Moral und besaß auch nicht einen Funken Anstand. Niemand traute ihm, außer vielleicht die stalinistischen Chinesen. Und honorige Historiker werden ihn vornehmlich als eine Ratte im Gedächtnis behalten, die immer wieder aufs Schiff zurückrauchte. Ja, das ärgert mich hier, aber auch hier auch dem Stalinismus eine Nähe zum Faschismus angedichtet, wie ich hier rauslese aus dem Text. Vorher hieß es noch die Faschisten. Aber ja, egal. Lassen wir uns hierauf weiter ein. Auf diesen Text von Thompson, der ihm aus seiner Warte schreibt, eines amerikanischen Linken, was nicht leicht war, diese Position zu haben, natürlich in diesem Jahrhundert, in dieser zweiten Jahrhunderthälfte, aber er hat immerhin noch die Stellung gehalten. Es ist bezeichnend. Es ist bezeichnend, dass Nixons letzte Geste an das amerikanische Volk ein fraglos illegaler Salut von 21 Schüssen aus 105 mm Haubitzen war, der den Frieden einer Wohngegend erschütterte und viele Kinder auf Dauer verstörte. Die Nachbarn beschwerten sich zudem über eine weitere nicht genehmigte und in ihren Augen provozierend illegale Bestattung im Garten des alten Nixon-Anwesens. Dadurch sieht die ganze Nachbarschaft aus wie ein Friedhof, sagte ein Anwohner, und es versaut die Wertvorstellungen meiner Kinder. Viele waren aufgebracht über die Haubitzen, aber sie wussten, dass sie nichts daran ändern konnten, nicht solange der gegenwärtige Präsident nur 50 Meter entfernt saß und über das Kanonengrollen lachte. Es war Nixons letzter Krieg und er gewann ihn. Die Beerdigung ging ebenso fade wie trübselig vonstatten, war aber fürs Fernsehen ausgezeichnet arrangiert und wurde clever dominiert. Von ehrgeizigen Politikern und revisionistischen Historikern, Reverend Billy Graham, im Alter von 136, noch immer agil und eloquent, stand als Hauptredner auf der Liste, wurde aber schon bald durch zwei Präsidentschaftskandidaten der GOP von 1996 in den Hintergrund gedrängt. Senator Bob Dole aus Kansas und Gouverneur Pete Wilson aus Kalifornien, der formell als Moderator der Veranstaltung fungierte und seine Umfragewerte in den Keller stürzen sah, als Dole es irgendwie schaffte, sich an die dritte Stelle im Ablaufplan zu drängen und dann mit einer so schamlosen und von Eigenlob strotzenden Grabrede aufwartete, dass er zum Schluss sogar selbst in Tränen ausbrach. Doles Aktienkurs stieg raketengleich in die Höhe und verschaffte ihm eine frühe Spitzenposition als GOP-Kandidat für 1996. Wilson, der als nächster sprach, hörte sich an wie ein Engelbert Humperdinck-Imitator und wird wahrscheinlich nicht einmal zum Gouverneur von Kalifornien wiedergewählt. Die Historiker wurden wirkungsvoll repräsentiert durch den Sprecher Nummer 2, Henry Kissinger, Nixons Außenminister und persönlich ein eifernder Revisionist, der so manche Rechnung zu begleichen hatte. Er prägte die Stimmung des Tages mit seinem rührseligen und in grandioser Selbstbeweihräucherung schwelgenden Porträt Nixons. Darin schildert er ihn als noch frommer als seine Mutter und einen gottbegnadeten Präsidenten, der sich ungeheure Verdienste erworben habe, die jedoch zum größten Teil der Arbeit zu verdanken waren, die er im Hintergrund geleistet habe. Kissinger war auf einer ausgedehnten Publicity-Tour nach Kalifornien gekommen, um sein neues Buch über Diplomatie, Genie, Stalin, H.P. Lovecraft und andere Geistesgrößen unserer Zeit, einschließlich seiner selbst und Richard Nixons, vorzustellen. Kissinger war nur einer der vielen Historiker, die plötzlich auf die Idee kamen, in Nixon mehr zu sehen als die Summe seiner armseligen Teile. Er schien sagen zu wollen, dass die Geschichte Nixon keine Absolution erteilen musste, weil er es bereits selbst getan hat. Und zwar in einem massiven Willensakt, der von wahnwitziger Arroganz getragen war und ihn schon jetzt unter die ganz Großen einreiht. Zusammen mit anderen Nietzschischen Supermännern wie Hitler, Jesus, Bismarck und dem japanischen Kaiser Hirohito. Die Revisionisten haben Nixon auf den Status eines amerikanischen Cäsar katapultiert und behaupten, wenn die definitive Geschichte des 20. Jahrhunderts geschrieben werde, könne, was Größe und Format betreffe, kein anderer Präsident Nixon das Wasser reichen. Er wird FDR und Truman zu Winzlingen degradieren, wie ein Gelehrter der Duke University es ausdrückte. Franklin Delano Roosevelt, also der am Anfang des Zweiten Weltkriegs Präsident war. Das war natürlich alles dummes Gewäsch. Nixon war genauso wenig ein Heiliger, wie er ein großer Präsident war. Er glich eher Sammy Glick als Winston Churchill. Er war ein billiger Gauner und ein gnadenloser Kriegsverbrecher, der in Laos und Kambodscha mehr Menschen zu Tode bombte, als die US Army im gesamten Zweiten Weltkrieg verlor. Und er leugnete es bis zum Tag seines Todes. Als Studenten der Kent State University in Ohio gegen die Bombenangriffe protestierten, sorgte er durch Manipulation dafür, dass sie von der Nationalgarde angegriffen und mit scharfer Munition beschossen wurden. Manche Leute werden sagen, dass Wörter wie Abschaum und durch korrupt im objektiven Journalismus fehl am Platze sind, was durchaus stimmt. Aber diese Leute lassen etwas sehr Wesentliches außer Acht. Es waren die immanenten Schwachpunkte des Objektivitätsdogmas und seiner Regeln, welche überhaupt erst ermöglichten, dass Nixon sich wie eine Schlange ins Weiße Haus winden konnte. Auf dem Papier machte er einen so guten Eindruck, dass man ihn fast unbesehen hätte wählen können. Er wirkte so uramerikanisch und so sehr wie Horatian Alger, dass es ihm gelang, durch die Maschen des objektiven Journalismus zu schlüpfen. Alger, irgendwie auch ein Journalisten-Vorreiter in den USA, glaube ich, aber ja, weiß nicht. Man musste zur Subjektivität wechseln, um Nixon klar zu erkennen. Und dann war der Schock äußerst schmerzhaft. Nixons meteorhafter Aufstieg aus der Schlange der Arbeitslosen auf den Sessel des Vizepräsidenten in 6 kurzen Jahren wäre niemals geglückt, wenn das Fernsehen 10 Jahre früher auf den Plan getreten wäre. Mit seiner schnulzigen Mein Hund Checkers Rede kam er 1952 nur deswegen durch, weil die meisten Wähler sie im Radio hörten oder sie in den Schlagzeilen ihrer republikanischen Lokalzeitung nachlasen. Als Nixon schließlich während der Debatten zur Präsidentschaftswahl 1960 leibhaftig vor die Fernsehkameras treten musste, war schon bald nicht mehr von ihm übrig als ein Häufchen Elend. Sogar eingefleischte republikanische Wähler zeigten sich entsetzt von seiner Gefühllosigkeit und Inkompetenz. Interessanterweise dachten die meisten Hörer der Radiodebatten, Nixon sei als Sieger daraus hervorgegangen. Aber das schnell wachsende Fernsehpublikum erkannte in ihm den verlogenen Gebrauchtwagenhändler und wählte dementsprechend. Es war das erste Mal in 14 Jahren, dass Nixon eine Wahl verlor. Als er im Alter von 40 Jahren als Vizepräsident ins Weiße Haus einzog, war er ein smarter junger Mann auf dem Weg nach oben. Ein von Hybris zerfressenes Monster aus den Eingeweiden des amerikanischen Traums, mit einem Herz voller Hass und dem unstillbaren Verlangen, Präsident zu werden. Er war in jedes Amt gewählt worden, um das er sich beworben hatte. Und mit seinen Nazi-Stiefeln hatte er sämtliche Feinde und dazu noch so manchen seiner Freunde niedergetrampelt. Nixon besaß keine Freunde, außer George Will und J. Edgar Hoover, die ihn beide im Stich ließen. Es war Hoovers schamloser Tod 1972, der direkt zu Nixons Ruin führte. Er fühlte sich hilflos und allein, als Hoover nicht mehr da war. Er hatte keinen Zugang mehr zum Direktor des FBI und auch nicht mehr zu dessen gespenstischem Vorrat an persönlichen Daten von so gut wie jeder Person in Washington. Hoover hatte Nixons rechte Flanke gebildet und als er abkratzte, verstand Nixon, wie sich General Lee gefühlt haben musste, als Stonewall Jackson bei Chancellorsville fiel. Dadurch war Lees Flanke auf Dauer entblößt und das führte zur Katastrophe von Gettysburg. Für Nixon führte der Verlust von Hoover unausweichlich zur Katastrophe von Watergate. Es musste ein neuer Direktor bestellt werden, ein unglückseliger Speichellecker namens L. Patrick Gray, der wie ein Schwein auf dem Weg zur Schlachtbank quiekte, als Nixon ihn das erste Mal unter Druck setzte. Gray geriet in Panik und schwärzte den Berater des Weißen Hauses John Dean an, der sich weigerte, Schuld auf sich zu nehmen und stattdessen gegen Nixon Front machte, der schließlich durch Deans schonungslose und rachsüchtige Zeugenaussage wie eine Ratte in die Falle getrieben wurde und im Fernsehen vor unser aller Augen zusammenbrach. Das ist Watergate in wenigen Worten für diejenigen mit bedrohlich verkürzter Gedächtnisspanne. Die wahre Geschichte ist erblich länger und liest sich wie ein Lehrbuch menschlicher Gewissenlosigkeit. Sie waren allesamt Abschaum, aber nur Nixon kam davon und lebte lange genug, um seinen Namen reinzuwaschen. Oder zumindest sagt Bill Clinton das, und er ist schließlich der Präsident der Vereinigten Staaten. Nixon hat die Menschen gern darauf hingewiesen. Er selbst glaubte es, und das war sein Ruin. Er war nicht nur ein krummer Hund, sondern auch ein Narr. 2 Jahre nachdem er abgedankt hatte, sagte er einem Fernsehjournalisten, wenn ein Präsident es tut, kann es nicht illegal sein. Kacke. Nicht einmal Spyro Agnew war so behämmert. Der war ein auf den Knien krauchender Strauchdieb mit der Moral eines Wiesels auf Speed. Aber er war 5 Jahre lang Nixons Vizepräsident und er legte sein Amt erst nieder, als man ihn in flagranti dabei erwischte, wie Bestechungsgelder bar über seinen Schreibtisch im Weißen Haus gereicht wurden. Anders als Nixon fing Agnew gar nicht erst zu diskutieren an. Er kündigte seinen Job und flüchtete bei Nacht und Nebel nach Baltimore, wo er am nächsten Morgen vor dem US District Court erschien und man ihm eine mögliche Gefängnisstrafe wegen passiver Bestechung und Erpressung zu erlassen versprach, wenn er sich wegen Einkommenssteuerhinterziehung für schuldig erklärte und auf nolo contendere plädierte. Danach erfreute er sich erheblicher Prominenz und arbeitete für Coors Beer, wo er Gelegenheitsjobs erledigte und Golf spielte. Er sprach nie wieder mit Nixon und war bei dessen Beerdigung ein unwillkommener Gast. Sie nannten sein Verhalten ungehörig, aber er ging trotzdem hin. Er handelte anscheinend nach einem jener biologischen Imperative, von denen einer zum Beispiel bewirkt, dass Forellen Wasserfälle hinaufschwimmen, um zu laichen, bevor sie sterben. Agnew wusste, dass er Abschaum war, aber es schierte ihn nicht. Spyro Agnew war der Joe Buttafuoco der Nixon-Regierung und J. Edgar Hoover war deren Caligula. Sie waren brutale und hirngeschädigte Unmenschen und schlimmer als jeder Auftragskiller aus Der Pate. Und doch waren sie die Männer, denen Nixon am meisten vertraute. Zusammen definierten sie seine Präsidentschaft. Es wäre leicht zu vergessen und Henry Kissinger seine Verbrechen zu vergeben, so wie er Nixon vergab. Ja, das könnten wir tun, aber es wäre falsch. Kissinger ist ein altglatter, kleiner Teufel. Ein Ganeff von Weltklasse mit einem schlimmen deutschen Akzent und einem überaus scharfen Blick für die Schwachstellen auf der höchsten Ebene der Machtstruktur. Nixon war eine davon und Super K nutzte ihn bis zum bitteren Ende gnadenlos aus. Kissinger vervollständigte die Viererbande: Agnew, Hoover, Kissinger und Nixon. Ein Gruppenfoto dieser Perverslinge würde uns alles sagen, was wir über die Nixon-Ära wissen müssen. Der Geist Nixons wird für den Rest des Lebens bei uns sein. Ob nun bei mir oder Bill Clinton oder dir oder Kurt Cobain oder Bischof Tutu oder Keith Richards oder Amy Fischer oder Boris Jelzins Tochter oder dem 16-jährigen bierseligen Bruder deiner Verlobten mit seinem geflochtenen Ziegenbart und dem ganzen Leben wie eine Gewitterwolke vor sich. Das hier ist nicht auf eine bestimmte Generation bezogen. Man braucht nicht einmal zu wissen, wer Richard Nixon war, um seiner üblen Nazi-Gesinnung zum Opfer zu fallen. Er hat den Brunnen auf alle Zeit vergiftet. Nixon wird als der klassische Fall eines smarten Mannes im Gedächtnis bleiben, der in sein eigenes Nest geschissen hat. Aber er hat auch in unsere Nester geschissen. Und das war eine Schandtat, mit der die Geschichte jede Erinnerung an ihn brandmarken wird. Indem er das Ansehen der Präsidentschaft der Vereinigten Staaten schändete und entwürdigte, hat Richard Nixon das Herz des amerikanischen Traums gebrochen. Ja, das ist der letzte Text hier in diesem Buch Gonzo Generation, das Beste der Gonzo Papers. Und damit endet er aber finde es auch ein bisschen naiv von Thompson. Ja, jetzt mit Nixon ist dieser amerikanische Traum gebrochen. Aber was ist mit Truman, der ja damals schon diese Truman-Doktrin rausgegeben hatte, 1946, und den Kalten Krieg eröffnet hatte, die Hetzjagd auf den Kommunismus wiederum, jetzt wo der Kommunismus nicht mehr nötig war, nicht mehr nützlich war, ja, die russischen, sowjetischen Soldaten waren ja gefallen, die 27 Millionen im Krieg gegen die Nazis. Jetzt konnte man wieder zum Krieg gegen die Sowjets übergehen. Also auch hier war der amerikanische Traum schon tot, auch da hätte man es sehen können, obwohl ist ja logisch, dass man aus der Ferne doch noch mal viele Dinge besser überblickt. Und so ist mein Anspruch, hier in diesen nächsten Folgen vielleicht noch mal genau einen historischen Blick zu werfen, die Historie zu beleuchten, weil das auch extrem spannend war, was ich nachgelesen habe über Stalingrad. Und ja, das glaube ich, kann hier der Ausblick für die nächsten Folgen sein, aber damit muss ich mich dann auch wirklich verabschieden. Es war ganz schön heute. Nur ja, am Wochenende, da fühle ich mich halt immer ein bisschen so betrübt, was meiner Mutter dann auch ein bisschen befremdlich schien. Da sagte sie, ob es da ein Problem gäbe, das ich ansprechen wollte. Aber nein, sagte ich, das liegt ja nicht an dir oder an meinen Freunden, sondern einfach immer wieder diese Angst auch vor der Lohnarbeit. Da ist es besser, wenn man arbeitet unter der Woche. Dann ist man wenigstens da präsent. Und ja, schlimmer ist es ja immer wieder nur zu zittern, nur diese Angst zu fühlen, dieses Zittern. Aber so sind wir heute eben gestrickt. Wir Jungen, wir sehen da in die Geschichte, sehen da diese üblen faschistoiden Gestalten wie Nixon und denken uns, oh je, am besten denken wir gar nicht mehr dran, was ist mit dieser Politik, was kann man da überhaupt machen. Es endet alles nur schlimm, es ist alles. Und das ist ja auch so. Heute sind wir jedenfalls in einem schlimmen Zustand, der genau definiert wurde von Männern wie Nixon oder eben Jelzin, der auch vorkam, der die Sowjetunion dann auch mit aufgelöst hat. Trotzdem ist es wichtig, hier qualifizierte Urteile zu fällen, zu sagen, das eine ist besser als das andere, das ganz Schlechte muss man doch noch unterscheiden vom doch noch Brauchbaren, vom auch nicht perfekten, aber doch noch validen. So also auch Jelzin ein legitimer Politiker dieser Sowjetunion, im Gegensatz zu allen Politikern der USA, wie auch Bernie Sanders, der eben auch immer wieder für diese imperialistischen Kriege stimmte, der NATO. Und somit ist klar, ja, auf welcher Seite also auch er steht, der sich Sozialist nennt, aber der eben auch auf der imperialistischen Seite steht. Nun gut, aber mit diesem Wort, dann muss ich wirklich vor der Schluss machen. Es gäbe ein Lied, das man spielen könnte. Ja, ich glaube, das passt ganz gut hier zu Vietnam. Das muss ich dann spielen, ist ein bisschen brutal. Da spreche ich dann hier eine Trigger Warning aus. Ja, Leute, schaltet lieber jetzt ab. Das, ja, wird ein bisschen explizit, wie es so schön auf Englisch immer heißt. Und dann verabschiede ich mich damit und spiele einfach dieses Liedchen.
I have spoken to you from this office, where so many decisions have been made that shaped the history of this nation. I have always tried to do what was best.
Yes.
Evil. They sent me here to Vietnam to kill innocent people. My mother wrote me, said the president, he doesn't care. He trying to leave the footprints of America here. They say we're trying to stop Chinese expansion, but I ain't seen no Chinese since we landed. Sent my whole entire unit thinking we could win again. against the Viet Cong guerrillas there in Gia Dinh. I didn't sign up to kill women or any children. For every enemy soldier, we killing 6 civilians. Yeah, and it ain't right to me. I ain't got enough of motherfucking fighting me. It frightens me. And I just wanna see my son and moms. But over here they dropping 7 million tons of bombs. I spend my days dodging all these booby traps and mines. And at night praying to God that I get back alive. And I'm forced to sit back and wonder why I was a part of Operation Rolling Thunder. In a foxhole with 9 months left here. Jungle like the fucking harbinger of death here. I don't wanna be here. I'm scared. I just wanna go home. You fucking kidding me? Don't be a pussy. Don't you love your country? I like being here.
True story.
I'm ready.
Call me Thorburn, John A. Staff Sergeant, Marksman, skillin', killin', illin'. I'm able and willing. Kill a village elephant, raping and pillage a village. Illegitimate killers, U.S. military guerrillas. This ain't no real war, Vietnam shit. World War II, that's a war. This is just a military conflict. Soothing, drug abusing, Vietnamese women screwing, sex, gambling, and boozing. All this shit is amusing. Bitches and guns, this is every man's dream. I don't wanna go home, where I'm just an ordinary human being. Special op, Huey Chopper, gunship, run shit. Gook run when the minigun. Spit, won't miss, kill shit. Spit 4,000 bullets a minute. Victor Charlie hit trigger, hit it. I'm in it to win it, get it. The lieutenant hit it. The villain, I've been it. The killing, I did it. Crippled, did it. Pictures, I painted it. Vivid, livid. A wizard with weapons. A secret mission, we about to begin it. Government funded behind enemy lines. Bullets is spraying. It's heating up 100 degrees. The enemies, the North Vietnamese. Bitch, please, ain't no sweat, I'm totally at ease. Until I see the pilot got hit. And we about to hit some trees. Taylor Road, a pro, crash land. American man. Cambodia, right in the enemy hand. Take a swig of the whiskey to calm us. Them yellow men wearing black pajamas, they wanna harm us. They all up on us, bang bang. Bullet hit my chest, feel no pain. To my left, the captain caught a bullet right in his brain. Body parts flying, loss of limbs, explosions. Bad intentions, I see my best friend's intestines. Pray to the one above, it's raining, I'm covered in mud. I think I'm dying, I feel dizzy, I'm losing blood. I see my childhood, I'm back in the arms of my mother. I see my whole life, I see Christ, I see bright lights. I see Israelites, Muslims and Christians. In peace, no fights. Black, whites, Asians, people of all types. I must have died, then I woke up surprised I'm alive. I'm in a hospital bed, they rescued me, I survived. I escaped the war, came back, but ain't escape. Agent Orange, two of my kids born handicapped. Spastic, quadriplegia, microcephalic, cerebral palsy, cortical blindness. Name it, they had it, my son died, he ain't live. But I still try to think positive, cause in life, God take, God give.
For press use only, Baby Grand Records.